Er ist einer der prägendsten Kabarettisten und Schauspieler unseres Landes. Vielfacher Regisseur, ja, und Buchautor ist er jetzt auch noch. Andreas Wittersek, der mit seinem soeben erschienenen Buch »Ich bin der Andere« ein schonungslos offenes, aber auch humorvoll pointiertes Eigenleben seiner Seele offenbart. Ja, jetzt ist er bei uns zu Gast und wir sprechen über sein Buch. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Hallo.
Ja, schonungslos offen auch, weil du ja mit Geschichten nicht sparst, die auch durchaus negativen Touch haben. Man hätte das ja nicht vermutet. In deiner Kindheit in Favoriten hättest du durchaus auch eine kriminelle Zukunft dir erlegen können.
Naja, es war eine leichte Gratwanderung, wo ich hätte abrutschen können. Und es war für mich auch wichtig, da ehrlich zu sein und zu zeigen, wie leicht es auch geht, dass man ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät. Und nämlich aus Blödsinn heraus und aus Langeweile, wie halt die Jungen sind ja nicht, wir sind ja nicht auf so Flader-Touren gegangen zum Beispiel, weil wir was braucht haben, sondern weil es einfach Thrill war, weil es Spannung war. Ne? Und aber wie das so ist mit so, man muss die Dosis erhöhen mit Adrenalin-Geschichten. Ja? Und dann war es immer interessanter, mehr, bis es dann irgendwo hinkommen ist, wo es strafrechtlich relevant worden ist. Und da habe ich Gott sei Dank den Absprung geschafft bevor, aber da hätte dann natürlich mein ganzes Leben anders ausgeschaut.
Eben, ein Bruch machen, sozusagen, wie man gut favoritenerisch so schön sagt.
Ja, ich bin eingestiegen, ja.
Eine richtige Serie, sozusagen. Du bist eingestiegen.
Ja, wir sind ins Detail gehen, aber ja.
Ja, also ich fand das sehr interessant. Hätte dir viel zugetraut. Da waren ein paar Facetten in deinem Buch. Ich habe es bis zur letzten Silbe verschlungen geradezu, wo man den Andreas Wittersek, den man jetzt ja schon seit Jahrzehnten auf der Bühne kennt und viel gelacht von vielen Abenden, doch ganz, ganz anders auch kennenlernt. Wir werden das herausarbeiten. Ja. Unter anderem auch, weil du ja immer wieder sagst, du bist an deinem Leben öfters an Weichen gestanden, wo du dich jetzt im Nachhinein fragst, hätte ich den anderen Weg genommen, wäre es möglicherweise vollkommen anders gekommen.
Ja, in der Rückschau sieht man dann immer so, ne, wenn man eine Bergwanderung macht und da schaut man runter und da gibt es mehrere Wege. Und die Frage ist ja immer, die einem niemand beantworten kann, wäre jetzt genauso an dem Punkt, wenn ich irgendwo anders abbogen wäre. Und aber das macht halt ein Leben aus. Das sind die Lebenslinien, die halt irgendwo hinführen. Aber es gibt schon, ich denke mal, in der Früh zu überlegen, ob ich noch einen Kaffee trinken soll oder nicht, wird wahrscheinlich nicht viel ändern an meinem Leben. Obwohl es gibt mittlerweile ja auch Leute, die behaupten, jede Entscheidung kann die ganze Welt verändern. Glaube ich nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, wie da im Buch vorkommt, dass ich mir irgendwann einmal entschieden habe, nach Paris zu fahren und dort die Ausbildung zu machen und nicht in Wien zu bleiben, dass das schon einen irrsinnigen Einfluss gehabt hat auf mein Leben und auf meinen Lebensweg.
Weil du das erwähnst, das wäre jetzt als nächstes gekommen. Die Aufbruchsstimmung, die ja bei dir am Anfang in Favoriten gar nicht so da war. Da war ein Klick, eine Bande, ihr seid quasi
Fußball spielen,
Fetzen labern. Genau. Das kommt vor. Aber dann plötzlich im École Jacques Lecoq in Paris. Eine Schauspielausbildung der etwas anderen Art, würde ich aber sagen, kommt im Buch zumindest so rüber. Zwei Jahre bist du dort gewesen.
Ich war 3 Jahre in Paris, 2 Jahre war ich in der Schule. Ja.
In der großen fremden Stadt, so als Wiener Strizi in Paris.
Aber da hast du jetzt was übersprungen, finde ich, was nicht unwichtig ist. Ein Knackpunkt, nicht nur in meiner Entwicklung, sondern auch in der kulturellen Entwicklung in Wien, war die Arena-Besetzung. Mhm. Und das hat eine ganze Generation politisiert und verändert. Obwohl die gescheitert ist, diese Besetzung, war es ja doch eigentlich der Beginn einer neuen Kulturpolitik in Wien. Und für mich war das auch so, dass ich das damals nicht geahnt, ich war bei der Besetzung, also nicht das wahnsinnige Aktivposten, aber ich habe das mitbekommen und das hat mich auch aufgerüttelt. Und meine ganzen Ideen von Schauspieler werden und so, habe ich dann eigentlich dann zur Seite geschoben. Ich wollte mich kennenlernen und so, habe so Workshops gemacht mit dem Living Theater und so weiter. Und das war total wichtig für mich, dass ich gemerkt habe, ich muss weg aus Wien. Wien war für mich damals in den 70er Jahren. Wenn es da gegeben hätte, diese Hitparade, die es jetzt immer gibt, die lebenswerteste Stadt, wo wir meistens gewinnen oder Platz 2 oder was wir da haben, wenn es das damals gegeben hätte, wären wir nicht unter die ersten 100 gewesen.
Ja, weil es war alt, es war genau.
Furchtbar, es war bleiern. Wie man gesagt hat, um 9 sind die Gehsteige hochgeklappt und es war nichts da. Kein Wunder, dass ein Jugendlicher irgendwas gesucht haben, was so bloß spannend wird. Und wie ich dann zurückgekommen bin aus Paris, jetzt überhaupt wie wieder das Paris kurz einmal, dann habe ich gesehen, dass Wien sich entwickelt hat. Also die ganzen Leute, die da in der Bewegung drin waren, in der Arena-Bewegung, haben auf einmal die Kulisse aufgemacht, das Amalienhaus. Und auf einmal hat es eine blühende Kultur gegeben in Wien, unterstützt aber natürlich auch von einer sehr fortschrittlichen Kulturpolitik damals.
Schreibst du auch sehr offen deinem Buch?
Ja, und da muss man auch dankbar sein. Ja, ja. Ich schimpfe da, also mein Beruf ist zu schimpfen auch über die Politik, aber wenn man loben kann, dann soll man es auch tun.
Das war schon Helmut Zilk damals?
Das war Zilk damals,
da ist ja, Wien genau. Bunt geworden sozusagen.
Genau, genau. Aber da muss man auch sagen, dass natürlich auch die damals, weil du bunt, die bunten Vögel, ÖVP, genau, ja. Auch die haben was für die Kultur gemacht.
Metropol zum Beispiel
Metropol,
war das damals.
Metropol, ja. Clowns-Festival und von Gaulitz und so weiter. Also da, es war nicht nur die SPÖ, war natürlich schon, die Stadtregierung war da sehr beteiligt.
Aber sehr prägend, weil du deine Zeit in Paris eben auch so beschreibst. Da kommt der kleine Andi aus Favoriten in die große Stadt. Da hat man eine Aufnahmsprüfung machen können, ins zweite Jahr zu kommen, wo er Kagmar Wiesen, da musst du dich wieder beweisen sozusagen. Ja. Und das fand ich sehr interessant, diese Seiten, habe sehr viel geschmunzelt. Du hast unter anderem Geld verdient als Aktmodell in Kursen. Man konnte dich nackt zeichnen.
Wenn man konnte. Also das haben die dort geübt. Ne? Also ich war... Also im Nachhinein gesehen, ich bin ja jetzt noch stolz auf mich, weil das schon mutig war alles. Nämlich auch, als ich war 22 und bin in eine fremde Stadt gegangen, ohne die Sprache wirklich zu können und nicht wahnsinnig finanziell gebackt und unterstützt von den Eltern. Ja. Also ich habe gerade so viel gekriegt, dass ich die Miete da zahlen habe können für so ein kleines Zimmer und da war schon die Hälfte vom Monatsgehalt weg, also vom Monatsgeld, was ich bekomme vom Taschengeld. Und die andere Hälfte habe ich halt für Schulgeld gebraucht. Habe einen Kredit aufgenommen, damit ich also es war wirklich alles knapp. Und noch dazu, Österreich war damals nicht in der EG, nicht? Also der Vorläufer von der
EU.
Von der EU. Und das heißt, ich war eigentlich ein U-Boot dort. Ich war halblegal. Das heißt, ich habe immer wieder ausreisen müssen, alle drei Monate, damit ich einen Stempel kriege im Pass und bin wieder zurück. Das heißt aber auch, dass ich eine Arbeitsgenehmigung bekommen habe.
Gereist bist du überhaupt sehr viel. Und da habe ich ein bisschen auch einen Neid aufgezogen, weil es steht ja nicht nur deine Karriere als Nacktmodel da drinnen gut beschrieben, sondern deine Freundinnen war offenbar in halb Europa verstreut. Also ich erinnere mich an Skandinavien zum Beispiel. Überall, wo du hingekommen bist, hattest du irgendwem, da warst du sehr umtriebig und hast nichts anbrennen lassen.
Das stimmt, aber es war halt dann doch im Nachhinein, ich denke mir immer, wenn ich damals gewusst hätte, wie fesch ich bin oder wie fesch ich war, ja, hätte es ja noch viel mehr ausgenutzt. Aber wenn man jung ist, macht man sich immer nur Gedanken und Probleme und so weiter. Und das war ja, aber das muss ich auch sagen, um da ein Resümee zu ziehen, es waren immer tolle Frauen, jede für sich super und meistens, wenn es an was gehapert hat, dann war es eher an mir, aber das sind natürlich ein paar Geschichten. Aber diese Nacktgeschichte zum Beispiel schon, das war natürlich schon mutig auch.
Weil du gesagt hast, wie fesch man ausschaut.
Also ja, zum Beispiel.
Ja, also ich habe das ja durchgeplant, aber ich denke, ja wirklich, fesch ist er. Ich meine, jetzt kenne ich dich ja auch schon lang, aber das Bild ist ja richtig dandymäßig.
Ja, das war vom Nikolis, der mein bester Freund war, der leider Gottes schon verstorben ist, Regisseur von Müllers Büro. Und der hat mit diesem Foto unter anderem, das war für die Mappe, für seine Aufnahmsprüfung an die Grafische damals.
Ja.
Und da hat er ein Modefoto machen müssen und das war ein Foto mit mir.
Ausnahmsweise nicht nackt oder angezogen, oder? Ich meine, das war schon ein Fortschritt, würde man sagen. Ja, gut. Also, sehr umtriebig bei den Damen. Du hast da nie ein Bild dazu reingegeben, aber es kommen sehr viele Namen vor. Du wolltest die Damen offenbar jetzt nicht so an die Öffentlichkeit ziehen.
Ja, erstens einmal, das war eine Zeit, wo man noch kein Handy gehabt hat, wo man fotografiert hat. Das heißt, man hat nicht hunderte Fotos. Wenn ich da das eine oder andere Foto noch hätte, und ich habe ein paar noch, dann wäre das ein wahnsinniger Eingriff gewesen, natürlich in die Privatsphäre dieser Damen, die mittlerweile auch schon wahrscheinlich gesettelt sind und Familien haben und so. Ja. Und ich hätte sie natürlich fragen müssen, hätte ich auch getan. Aber irgendwann einmal, bevor ich überhaupt, also gleich am Beginn des Buches, stellt sich ja gleich einmal die Frage, wie weit kann ich andere einbeziehen in meine Erinnerungen? Okay. Und ich kann nicht so tun, es wäre erlaubt, weil ich kann nicht sagen, es hat keine anderen Menschen gegeben. Also muss ich irgendwie einen Weg finden. Und dann war das mein Kompromiss, der nicht ganz aufgeht immer, war eigentlich, dass ich nur die Vornamen nenne von den Leuten.
Also nicht bei allen, aber Niki List kommt vor.
Der Niki List ist dann die, also Leute, die bekannt sind, wie der Georg Horns
oder der Niki List. Keine Frage. Die Damen immer nur mit Vorname, sehr bemerkenswert. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Ja. Es ist tatsächlich die Zeit, wo du nicht so viel Bilder da warst. Aber ich war neugierig, muss ich zugeben. Ja, du beschreibst auch das, was vor kurzem auch Manuel Huber hier beschrieben hat. Okay. Am Beginn der Karriere ist es so, wenn man da herumtingelt in der Provinz an Locations, wo man nicht weiß, sind da jetzt 10, 20 oder doch 100 Menschen da, es ist nicht immer nur der Glamour, den man sich vorstellt im künstlerischen Leben. da macht man eine Tour, wo man dann, wenn man zurückkommt, nach Abzug der Kosten nicht mehr Geld hat, als zu Beginn, als man weggefahren ist.
Ja, das war bei meiner ersten Tour so. Da sind wir zurückgekommen und haben genau null gehabt. Aber da ist uns auch der VW-Bus eingegangen. Und mit den ersten Gagen, die wir gehabt haben, haben wir dann ein gebrauchtes Getriebe kaufen müssen und das einbauen lassen müssen in den VW-Bus. Und dann sind wir zurückgekommen. Ich war damals mit meiner ersten Frau, wir waren nicht verheiratet, aber die war die Mutter meines Sohnes, waren wir gemeinsam unterwegs. Und dann sind wir zurückgekommen und sind draufgekommen, dass wir genau null verdient haben. In über einem Monat auf Tour. Und dann sind wir aber draufgekommen, wir haben uns die Heizkosten erspart. Ein Thema, das heute ziemlich aktuell ist.
Das schreibst du rein, ja?
Wir haben uns die Heizkosten gespart und haben gedacht, okay, wir haben einen Plus gemacht, weil wir haben die Heizkosten haben uns
gut
erspart.
Da sieht man schon, aller Anfang ist leer. Also nach der Ausbildung, ganz zu Beginn dann wieder zurück in Wien, aus Paris kommend, war es ja eher pantomimisch, das Programm, das du präsentiert hast. Dann ist sukzessive auch das Kabarett dazugekommen, auch das klassische Kabarett jetzt in den letzten Jahrzehnten. 21 Programme in etwa seit 1981. Also je nachdem, wie man Best-of jetzt zählt.
Ja, da muss man Best-of und so Compilations und so.
Aber ich sage einmal...
21 Mal Premieren, ja.
Also 20 Mal Premieren. Das ist ganz schön heftig. Spastic Slapstick.
Ja.
Der Beginn in den 80er Jahren.
Naja, das war noch so, das kam noch aus dieser Clowns-Bewegung, die damals sehr modern war. Django Edwards, wenn sich noch jemand erinnern kann, Johnny Melville, da aus dieser Fools-Geschichte. Und da war ich sehr beeinflusst. Habe aber in diesen Spielstätten wie Kulisse oder Spektakel und so weiter, habe ich dann ja immer wieder Kontakt bekommen mit den sogenannten normalen Kabarettisten, also Kabarettisten, die halt auch neues Kabarett, Lukas Resetaritz und Erwin Steiner und so. Und ich denke, das war ein bisschen eine Synergie, wir haben uns da gegenseitig auch beeinflusst. Also ich denke, ich hoffe, ich nehme mich da nicht zu wichtig, aber ich denke schon, dass es weggegangen ist von diesem statischen Kabarett, wo halt einer Klavier spielt und dann steht einer oben und erzählt, wie deppert die Regierung ist, sondern es werden kleine Szenen gespielt, es werden kleine Bewegungsgeschichten eingebaut und ich habe dafür immer mehr Text reingenommen.
Ja, ja.
Und bin auch dann eigentlich dann ab der Jahrhundertwende dann, Jahrtausendwende, nein, Jahrhundertwende.
Ja,
beides eigentlich. Also ab 2000 bin ich dann auch politischer geworden. Das hat aber auch zu tun gehabt mit der allgemeinen politischen Situation. Ich sage immer...
Schwarz-Blau hat damals begonnen.
Da war Schwarz-Blau und da hat man auf einmal das Gefühl gehabt, nein, man muss jetzt irgendwas machen. Man kann nicht nur harmloses Unterhaltungskabarett machen, sondern muss zumindest ein bisschen hin und wieder auch... Tendenz haben.
Ja, das waren die Zeiten von Jörg Haider auch in der Bundesregierung, international, Sanktionen und so weiter.
Genau,
heftige
genau,
Zeit.
Ja.
Ja, Begleiter durch all die Jahre, und das weiß man einfach, wenn man deine Programme immer wieder gesehen hat, war diese berühmte Totenkopfpuppe.
Ja.
Du schreibst in deinem Buch auch, die ist eher zufällig dir Bernd Dandler quasi untergekommen und du hast sie da erstanden und fortan war sie eine Art seelenverwandter Begleiter.
Ja, das war so, ich bin einmal durch den 10. Bezirk gegangen, wo ich aufgewachsen bin und habe mir eigentlich um mir was zu kaufen in diesem Spielzeuggeschäft, einfach weil ich das Gefühl gehabt habe, da habe ich mir oft nichts kaufen dürfen von den Eltern her, weil kein Geld da war. Und ich habe gesagt, jetzt habe ich so viel Geld zumindest, dass ich mir jetzt einen Kapselrevolver kaufen kann, ohne dass ich jemanden fragen muss oder einen Zorro-Degen oder sowas. Und bin hingegangen und da war so eine Wühlkiste und da waren lauter Totenkopfpuppen. Das hat völlig skurril ausgeschaut. Und die wurden abverkauft, weil kein Kind wollte eine Totenkopfpuppe zu A10 Schilling. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich die einmal mit denen spielen werde, hätte ich alle Puppen gekauft. Und ich habe halt eins genommen, per Hetz, und habe das dann bei mir gehabt, auf der Reise zu einer Vorpremiere nach Tirol, nach Schwarz, wo ich immer meine Vorpremiere gespielt habe. Und habe gedacht, ich mache irgendwas mit der Puppe. Und habe dann im Zug eigentlich die erste Nummer geschrieben. Das war so praktisch... So wie beim Kuhlenkampf, falls ich mich erinnern kann, ist immer der Diener gekommen und hat dann zum Schluss nur geredet mit dem. Und so eine Funktion hat der Tod für mich gehabt, dass noch einmal ein bisschen so abgehandelt wird, das Grundthema vom Programm und so ein bisschen ein gegenseitiges Häkeln mit dem Tod. Und der Tod natürlich auch als Wiener Institution. Ne?
Ja.
Also das wissen wir ja, dass ja wir Wiener da so eine sehr enge Beziehung zum Tod haben. Und das hat sich dann als Markenzeichen etabliert.
Ja, viele, viele Jahre, Jahrzehnte geradezu. Speziell im zweiten Teil, im hinteren Teil kam dann immer die Totenkopfpuppe.
Kam immer die Totenkopfpuppe.
Jetzt weiß ich, wo du sie her hast. Ja,
ja.
parallel zu all den Kabarett-Erfolgen dann der Film auch. Ja. Das war ja nicht von Anfang an, aber relativ früh schon ein Riesenerfolg. Das ist schon erwähnt, Niki List.
Und der Einstieg war eigentlich, es war eigentlich Malaria, der Einstieg. Ja. Das haben die wenigsten, ja. Also das war aber mit dem Erfolg von Malaria, den Max-Ophüls-Preis bekommen hat, der Niki, hat er dann finanzieren können, Müllers Büro. Und das war dann ein überraschender Erfolg für alle Beteiligten, weil wir haben uns ja nie gedacht, dass der überhaupt in die Kinos kommt oder wenn dann 3 Tage ins Stadtkino und das war's dann. Und ich weiß noch, wir sind gesessen und haben nur diese Lawine beobachtet, wo immer mehr, eine Woche nach der anderen, immer mehr Kinos, immer mehr Kopien. Und wir haben dann den erfolgreichsten Film lange Zeit gehalten eigentlich in Österreich, wurde dann, glaube ich, irgendwann von Hintholz 8 oder überholt. Aber das war natürlich ein Einstieg gleich auf Top.
Ja. Ja, 1986 hat über viele Jahre quasi dann immer angehalten. Ja, und dann kamen viele Schwabenitzky-Filme. Das macht man durch.
Drei Schwabenitzky-Filme. Und die Trilogie, die fast perfekte Trilogie, fast perfekte Scheidung, fast perfekter Seitensprung, fast perfekte Hochzeit, nur ich weiß es nicht, wie die Reihenfolge war.
Es schaut immer ein bisschen Elfi Eschke aus, jedenfalls.
Ja, es ist immer die Elfi dabei. Ja. Ich war dabei, es waren auch wunderbare Kollegen, noch der Heinzi Peters. Im letzten Film habe ich die wunderbare Hildegard Knef gehabt als Partnerin. Das war ihr letzter Film. Ja. Und die war reizend, hat mir dann ihr Buch noch signiert, der geschenkte Gaul und so. Also das waren, und Clarin war dabei und so, also da waren schon noch...
Ja, und natürlich der Kaisermühlenblues, Dolce Vita, Tatort warst du ein paar Mal, Kebab, extra scharf. Also man hatte dann schon den Eindruck, das ist jetzt so eine Art zweite Heimat, die möglicherweise zur ersten werden könnte, wusste man ja da nicht. Ja. Jetzt ist es ja wieder das Kabarett, aber es waren schon sehr viele Filme damals.
Es waren viele Filme, aber ich muss jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war nicht immer zufrieden, ja. Also, und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, das Kabarett ist mein Zuhause, das Kabarett ist meine Werkstatt und da habe ich die absolute Freiheit. Ich kann vor der Vorstellung noch, hinterm Vorhang noch entscheiden, ob ich es anders spüre oder so. Und beim Film ist man so abhängig von dieser ganzen Produktionsmaschine, dass man dann eigentlich nur sein Gesicht hergibt und halt das, was man anzubieten hat, nur was daraus wird, da hat man keine Entscheidung. Und da war ich dann oft unzufrieden. Es gab ein paar Sachen, mit denen ich sehr zufrieden war. Die Brüder zum Beispiel, die drei Brüder, auch Trilogie, mit denen war ich sehr zufrieden. Mit K-Pop war ich sehr zufrieden. Ich war, obwohl mir das dann manche mir ein bisschen vorgeworfen haben, dass das so seichte Unterhaltung ist, mit den Schwabenitzky-Filmen sehr zufrieden, weil ich gefunden habe, dass das ehrliche Unterhaltung ist. Also dass zum Beispiel eine Frau, die nicht, sage ich jetzt einmal, die Top-Maße von einem Model hat, so dazu steht, wie sie ist und sie hat das auch wunderbar gespielt.
Du meinst jetzt die Elfi Eschke? Das ist sehr mutig. Sie ist ja immerhin die Ehefrau des Regisseurs von Rainer Schwabenitzky und sie hat sich das ja öffentlich gezeigt. Das war ja, es war kein Skandal damals, aber es war schon ein großes Thema.
Naja, aber es war schon immer wieder Thema und es wurde ja auch vorgeworfen, dass sie leicht, sagen wir so, dass das von ihr ausgeht. Ja? Dass sie also fast exhibitionistische Ansätze hat. Und das stimmt ihm gar nicht, überhaupt nicht. Die Elfi ist wahnsinnig, war wahnsinnig also so Brüder würde ich nicht sagen, aber schüchtern oder hat das eben nicht. Es war schon der Rainer, der da ein bisschen, der gesagt hat, komm jetzt, sei doch nicht so. Ja. Aber es war natürlich alles jugendfrei. Ja,
also gut. Aber es war trotzdem überraschend offen. Ja. Ja, apropos jugendfrei. Ich würde mal sagen, du hast ein durchaus wechselvolles Familienleben hinter dir, um es jetzt einmal so zu bezeichnen. Ja. Drei Kinder mit drei Frauen. Ja. Die eine haben wir schon gehört. Ja, es ist legitim. Ich bin ja nicht die Sittenpolizei. 1984, Stanislaus, dein erster Sohn, ist geboren worden. Ja. Und es ist schon sehr spannend. Dann kamen noch zwei Töchter mit wirklich großem Abstand. Die Milena ist 24 Jahre danach auf die Welt gekommen. Mhm. Das ist ja schon fast die nächste Generation dann.
Ich denke gerade nach, ob das geht sich, glaube ich, nicht aus, dass der Stani der Vater wäre von der Milli, aber...
Würde sich also, schon ausgehen mit 24?
Ja, natürlich. Es verteilt sich halt. Ich habe so im Zehner-Schritt habe ich
genau,
das dann
absolviert. Einmal war es 13 Jahre, einmal 10 Jahre. Viele andere sind froh.
Ich muss manchmal nämlich nachdenken.
Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Aber es war so viel los in deinem Buch. Ich verstehe schon, dass man die Kinder durcheinander bringen kann, möglicherweise. Aber manche waren froh, dass es jetzt quasi überstanden ist. Und du hast immer wieder aufs Neue, immer wenn 10 Jahre, 12 Jahre vorbei waren, wieder nachgelegt sozusagen. Eigentlich hatte ich das Kleinkind-Thema dein ganzes Leben begleitet.
Ja, stimmt. Ich war immer mit Kindern zusammen. Und ich glaube, dass das auch sehr positiv war für mich. Das heißt, ich bin jetzt 66 und fühle mich nicht wie ein typischer, also wie ich noch 66-Jährige erlebt habe. Das waren für mich alte Männer. Und ich glaube, das hilft schon, wenn man mit Kindern zu tun hat, wenn man auch immer gefordert wird. Und auch jetzt von meiner Jüngsten, die jetzt 14 ist, die halt dann weiß ich halt, wer Harry Styles ist.
Ja, schon, oder? Das muss man jetzt wissen.
Das muss man schon wissen. Und solche Sachen. Und ich weiß, was TikTok ist, obwohl ich nicht unbedingt einverstanden bin mit den Sachen. Aber es interessiert mich und ich versuche da trotzdem hell zu bleiben. Und
Ja, wie wir wissen, fängt er mit 66 Jahren das Leben erst an. Also
eines wollte ich nur einschränkend sagen. Ich habe ja jetzt aus der wilden Zeit, diese Mitte der 80er Jahre Europa, wo man so sagt, also Europa das Lokal, oder wo man gesagt hat, wer sich daran erinnern kann, war nicht dabei. Mhm, ne?
Genau.
Und da habe ich jetzt vor kurzem eine ehemalige Kellnerin aus dem Lokal getroffen, ja, die jetzt auch ganz seriös bei den Wiener Stadtwerken arbeitet. Ja, und haben uns nett unterhalten und so. Und beim Abschied hat sie gesagt, übrigens, mach keine Kinder mehr. Und das hat sich so eingebrannt, habe ich gesagt, recht hast. Ja. Also irgendwann einmal muss ich sagen,
das zieht sich wirklich durch das Buch durch. Die vielen, vielen Frauennamen da bin ich ja fast neidisch. Ich sage mal, in dieser Art und Weise.
Kannst du auch ruhig neidisch sein.
Kann ich ruhig neidisch sein.
Weil es waren wirklich lauter tolle Frauen.
Ja, das sagst du jetzt, keine Bilder gibt. Also das ist ja wirklich schwierig. So. Papa, du stehst nicht auf der Bühne, hast du immer wieder gehört, wenn du zu Hause bist und bitte wieder den inneren Clown so rauslässt, den man ja auf der Bühne quasi berufskonform rauslassen muss geradezu. Und dann muss man halt den Hebel da finden, dass man das zu Hause anders hat, eine andere Rolle.
Ja, prinzipiell darf ich schon lustig sein, nur ich würde sagen, die politische Korrektheit ist bei uns fast nur strenger zu Hause am Küchentisch als auf der Bühne. Weil ich doch jetzt, ich wohne mit lauter Frauen zusammen, und die sind sehr, sage ich jetzt einmal, sind keine Feministinnen, aber sie sind sehr bewusste Frauen. Und also ich komme mit irgendeinem blöden Blondinen-Gag oder sowas komme ich sicher nicht durch. Ja. Also habe ich schon aufgehört damit.
Ja. Das glaube ich aber auch.
Aber und wenn, geht auf der Bühne auch.
Wenn, dann müsstest du in gendern, nehme ich an, oder? Das kommt ja noch dazu.
Ja, also ich beim Reden gendere ich nicht zu Hause. Also
Blondinen-Witz. Blondinen-Witz.
Eine Witzin.
Und du berichtest auch, und das war das Zweite, was überraschend wäre. Das Erste war der Bruch und diese Einbruchserie. Das Andere sind nicht übertrieben, aber doch ziemlich intensive Erfahrungen mit Drogen. Schreibst du?
Ja.
Offenbar im Rahmen des Üblichen in der Szene, aber eben doch. Mhm. Und deine Erfahrungen im Nachtleben der 70er Jahre. Das hat ja oft so zusammengespielt, sag ich einmal. All in all war schon eine wilde Zeit.
Es war wilde Zeit. Und man hat Sachen gemacht, wo man im Nachhinein sagt, bumm, also, weil man nicht nachgedacht hat. Ne? Man hat sich halt oft was rein, weil man dachte, was kann dieses kleine Ding schon bewirken? Was da irgendwie LSD oder was heißt.
Ja.
Man denkt sich, das schaue ich mir an.
Ja, ja.
Und dann fetzt es dann aber durch die Gegend. Ja? Und das ist dann schon, man war auch nicht aufgeklärt genug. Also ich glaube jetzt, dass die Aufklärung und die Information besser ist als damals. Weil damals ist man allein gelassen worden. Also noch dazu, ich war ja Schlüsselkind, ich war ja unbeaufsichtigt. Ich bin halt den ganzen Tag unterwegs gewesen und habe Blödsinn gemacht.
Favoritner pur, wie man sich das mit Fetzen vorstellt. Ja. Im Zweifel siegt die Neugier und nicht die Ratio. Das ist ja auch so eine Erklärung von dir, wenn es darum geht.
Die Moral.
Die Moral.
Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen Neugier und Moral, gewinnt immer die Neugier.
Ja.
Weil die Moral, da lernst du nichts. Bei der Neugier kannst du zwar einfahren, aber es kann auch gut gehen und man lernt was. Moral ist das, was schon ist.
Naja, man kann ja auch moralisch neugierig bleiben. Also quasi im Rahmen dessen, was irgendwie innerhalb...
Ja, das macht man dann eh. Das, mit dem Alter wird man eh... Nicht moralisch, aber vorsichtiger.
Ja, okay. Ja, Corona hat dich ordentlich aus der Bahn geworfen. Das kommt doch ein bisschen so ein Buch raus gegen Ende dann. Und dann war auch noch das Burnout mit Panikattacken.
Ja, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, das gehört schon dazu. In jeder Biografie schreibt jetzt jeder über seinen Burnout und über sein. Ich wollte es einfach sagen, weil es einfach stimmt. Und ich finde es ganz interessant, also gerade viele Leute aus meiner Branche, wo man immer nach außen lustig sein muss und gute Stimmung verbreiten sollte, beruflich, haben dann doch auch immer wieder so Probleme mit Depressionen und mit Burnout-Geschichten. Und bei mir war das halt auch ganz offenbar, da kommt meistens viel zusammen. Es ist nicht immer nur ein Grund und es fällt dann selber nicht auf. Dann ist gut, wenn man jemanden hat, der einem das, der hilft, drauf zu kommen. Ja? Und ich habe mir dann auch jemanden genommen und das war die beste Entscheidung meines Lebens, also nach der Hochzeit,
ja,
der zweiten.
Und, ja, du bist ja jetzt erstaunlich stabil zusammen. Also ich lese da ja, das sind jetzt ja schon quasi, geht ja schon über 10 Jahre so.
Ja.
Hallo,
ja.
Andi, man wird dann doch, man wird nicht mehr jünger im Alter sozusagen.
Naja, erstens, es kommt nichts Besseres nach. Ja. Und wer nimmt mich noch? Nein, aber das war schön, wie meine erste Frau gefragt habe, ob man soll mir heiraten, hat sie gesagt, ja, aber wen?
Ja, okay, das stimmt. Ja. Das war eine gute Geschichte. Ja, Rückzugsort von euch ist unter anderem das Südburgenland.
Ja,
Inzenhof, ich habe mir das angeschaut auf Google, das ist ganz knapp, arschknapp, würde ich von der Bell sagen, vor der ungarischen Grenze.
Also, zweimal umfallen, ein bisschen in Ungarn.
Ja. Ist das so bewusst auch ein bisschen der Abstand vor der Popularität in der Großstadt? Du bist eine sehr bekannte Persönlichkeit.
Gar nicht so. Ich habe einfach das Südburgenland lieben gelernt, schon Jahrzehnte davor mit dem Georg Hansl, meinem Freund und Manager. Und der ist dort aufgewachsen in Kuckmieren und hat mir das gezeigt und ich mich sofort in die Gegend verliebt. Und ich habe mir gedacht, irgendwann einmal, ich möchte da irgendwas, ein Refugium haben, ein Häusl, wo ich hinfahren kann. Nur für sowas braucht man eine Partnerin. Ja. Wenn die nicht mitspielt, okay, geht das nicht. Und es waren immer so, dass eigentlich die Frau, mit denen ich zusammen war vorher, die immer gesagt haben, ja, aber was tue ich da unten? Du bist eh auf Tour, ich sitze dann allein da unten und tue Eichkatzeln zählen oder selbst mir Daten überlegen. Bis halt jetzt, Gott sei Dank, meine jetzige Frau mitgezogen ist praktisch. Ja. Und wir haben einmal probehalber ein Haus gemietet für den Sommer. Da hat es zwar geregnet den ganzen Sommer und es war trotzdem so schön, dass ich gesagt habe, na was ist, soll ich suchen? Und sie hat gesagt, ja, such was. Und dann habe ich lange gesucht und wollte schon aufgeben und dann haben wir diese Bruchbude gefunden, die wir dann hergerichtet haben.
Ja, das klingt sehr verliebt, trotz allem.
Ja,
das war noch für lange Zeit, muss man sagen. Nicht nur ins Haus, auch in deine Partnerin. Das fällt dir vielleicht gar nicht auf. Du sagst, es hat geregnet und es war trotzdem schöner den ganzen Sommer. Ja. Manche gehen sich einfach nur auf den Nerv.
Ja, aber das geht mit meiner Frau gut. Meine Frau ist Glückstreffer, ja.
Hallo.
Das ist eine Liebeserklärung auf W24.
Ja, wirklich, Liebeserklärung. Nach dieser Vergangenheit, diese Liebeserklärung. Wunderschön am Schluss.
Dankeschön.
Andreas Witterseck, vielen Dank für den Besuch im Standgespräch.